Ich freue mich, dass Sie heute gekommen sind und mich hier im Schoße der ECE besuchen und wir ein Interview führen werden.
Das ist eine ganz besondere Herausforderung als im Grunde als das Koni-Zieher-Abschiedsinterview.
Auch man soll nie sagen, man sieht sich ja immer wieder nochmal und der weiß, in welcher Funktion und
ja, hoffentlich werden die Anlässe vielfach sein. Von Koni, wie gesagt, sind wir jetzt dabei und sagen, am Ende Ihres Wirkens beim CIA wollen wir das nochmal würdigen.
Gerne.
Und auch nochmal ein bisschen auf den Zahlen fühlen. Was war das für Sie persönlich? Was hat das für Sie bedeutet? Was hat dieses Engagement mit CIA ausgemacht? Mhm. 15 Jahre waren Sie jetzt beim CIA, 2009 das Amt übernommen. Wo stand der Verband 2009 und wo steht er jetzt?
Also 2009 war mit der damaligen Krise auch schon wieder ein besonderer Wendepunkt in der Wirtschaftshistorie Deutschlands, sogar der ganzen Welt, weil die Krise, die damals war, die Finanzmarktkrise, ja natürlich eine war, die nicht nur Deutschland betraf. Und da bin ich ausgerechnet gerade Präsident geworden, weil Eckart-John von Freien das nur 3 Jahre machen wollte als mein Vorgänger, so wie er so häufig schon Dinge auf den Weg gebracht hat und dann in gute Hände übergeben wollte. Also hatte ich eine doppelte Herausforderung, nämlich einmal ökonomisch mit der Krise klarzukommen. Die spielte sich natürlich auch im CIA ab, weil der CIA ein Stück auch Abbild der Branche ist. Auf Deutsch, es gab auch zu dem Zeitpunkt Insolvenzen von Mitgliedern und es gab auch schlicht fiskalisch begründete Kündigungen beim CIA. Und was findet man dann vor? Man findet vor einen sehr guten Start und Ansatz, den ich von Eckart-John von Freien begeben bekommen habe, mit der richtigen Idee, mit einem noch kleinen Verband. Aber die Bedeutung musste natürlich gesteigert werden, das war das eine Element. Und das andere Element ist, wie kam man ökonomisch damit klar, mit Insolvenzen und mit Kündigung. Das war die Lage, als ich eingetreten bin.
Jetzt ist der CIA in der Wahrnehmung der Regierung natürlich ein gesetzter Verband. Wie ist es Ihnen gelungen, über die Jahre hinweg den Verband ins Bewusstsein der Bundesregierung zu bekommen?
Ich musste ja versuchen, beide Elemente, die ich gerade beschrieben habe, in den Griff zu bekommen. Ich fange mal an mit der Krisenbewältigung. Gut, da habe ich meine Erfahrung natürlich aus Unternehmen mit eingebracht. Das heißt, man achtet sehr wohl vor allen Dingen auf die Ausgaben, guckt sich das ganz genau an, strukturiert zu dem Zeitpunkt, damit zumindest mal vorübergehend die Ausgaben, die höher sind, oder höchstens vorübergehend nur die Ausgaben höher sind als die Einnahmen. Das haben wir dann auch durch gutes Wirtschaften in Gang bekommen. Da hat mir eben die unternehmerische Seite geholfen und nicht die Erfahrung aus der Politik. Und das andere, worum es dann ging, war ja in der Tat, den CIA von einem noch immer zarten Pflänzchen aufzubauen, zu einem späteren Spitzenverband die Anerkennung zu bekommen, dafür gebraucht zu werden, überall gehört zu werden. Das war die große Aufgabe, die war visionär bei mir vielleicht dann drin, aber die war ja nicht ausgesprochen und die konnten sich viele noch nicht vorstellen. Ich werde es vielleicht nur mal in 2 Zahlen deutlich machen. Ich wurde ja gewählt bei einer Mitgliederversammlung, die damals schon kombiniert war mit dem aus der Sicht des CIAs eigenen Spitzentreffen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es damals auch schon Tag der Immobilienwirtschaft hieß, aber zumindest so ähnlich. Das heißt, an dem Tag waren dann gut über 100 Leute da. Und ich habe über ein bestimmtes Budget für alles im Jahr verfügt. Und jetzt mal Stand nach heute, wenn Sie heute zum Tag der Immobilienwirtschaft gehen, sind wir knapp bald bei 3.000 Teilnehmern aus Branche und aus Politik und das Budget habe ich verzehnfacht. Also nur mal um so zwei Kennziffern zu nennen und das waren natürlich Wünsche, die ich vielleicht für mich innerlich gehabt habe, in so einer Richtung marschieren zu können, aber die Latte kann natürlich nicht hoch genug hängen, um gute Erfolge am Ende zu erzielen. Und ich muss natürlich auch immer betonen, das habe ich ja auch nicht alleine gemacht. Erstmal waren da schon gute Leute mit dabei. Aber es ist auch mir dann weiter gelungen, in den Gremien natürlich die Tops, Vorstandsvorsitzende, Dinnen und D zu gewinnen für die gemeinsame Arbeit. Und je breiter das wurde, je bedeutsamer auch die Funktionsträger in Vorstand und Präsidium dann waren im Laufe der Jahre, desto größer wurde auch der Erfolg nach außen hin.
Das heißt, Ich komme nochmal zurück auf die Frage. Das muss ja irgendwie wirken, dass plötzlich die Politik wahrnimmt, da ist ein Verband, da sind renommierte Persönlichkeiten, die haben was zu sagen.
Ja, das ist Kernarbeit. Das ist nicht ein Element, was dann eine Rolle spielt. Sonst könnte man eine einfache Anleitung für sowas schreiben, die gibt es nicht. Sondern es sind ganz viele Faktoren, die, glaube ich, eine Rolle dabei spielen. Erstmal muss man selber ein Netzwerker sein. Das heißt, jeden Job, den ich hier angenommen habe, da habe ich mich immer bemüht, mehr als 100% zu geben, tief mit ins operative Geschäft zu gehen. Ich hoffe immer noch zur Freude der hauptamtlichen ZIA-Mitarbeiter, aber es ist kein Geheimnis im ZIA gewesen oder ist es, dass ich sehr weit natürlich ins operative Geschäft mit reingegangen bin und sämtlichst meine Netzwerke habe spielen lassen, die ich aber nicht nur eingebracht habe, sondern natürlich naturgemäß mit dem Ziel ZIA vor Augen auch immer weiter erweitert habe. Ich weiß, wie man Netzwerke baut und ausbaut. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Ding, um da wahrgenommen zu werden. Man muss auf allen Ebenen ackern. Es heißt, so wichtig es ist, irgendwann am Tisch vom Bundeskanzler zu sitzen, ist genauso wichtig, dass entweder man selber, vielleicht kann der Präsident nicht alles erreichen, aber das Team insgesamt mit jedem Amtsleiter in jeder Behörde, in jedem Ministerium bekannt wird, die Arbeit macht, sich unersetzlich macht durch Kompetenz, die man ausstrahlt und die man weitergibt, bis hin natürlich sämtlich denkbare Zielgruppen sich erschließt. Denke, viele haben maximal mal Ministerien oder ein Parlament vor Augen gehabt. Ich habe es natürlich runtergebrochen auf alle staatlichen Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden. Da spielt es überall eine Rolle. Wir sind föderal regiert. Das heißt, viele Dinge waren auf der nationalen Ebene in alle Richtungen zu entwickeln, mit allen Parlamenten, mit allen Fraktionen, was natürlich riesiger, breiter Aufwand auch ist. Ja, und dann gibt es natürlich auch weitere Institutionen, die es galt einzubinden. Beispiele wie Städtetag oder Bankenorganisationen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als ich anfing, um mal bei den Verbänden zu sprechen, hat er jetzt hier so 3 Mitgliedsverbände oder so ähnlich. Ja, heute sind es 33. So, und mit jedem Mitgliederverband mehr kommt natürlich noch mehr Vielfalt rein, noch mehr Kompetenz. Und das sind viele Dinge, die helfen dann zu wachsen. Mit dem Bedeutungswachstum findet natürlich auch ein ökonomisches Wachstum statt. Und beim ZIA auch 2, am Ende sogar 3-gleisig. Das heißt, neben Mitgliedsbeiträgen, die natürlich immer noch die bedeutendste Rolle spielen, ist aber immer stärker natürlich auch das Thema Sponsoring im ZIA gewachsen. Sehr viele Unternehmen wollen natürlich sich präsentieren beim Tag der Immobilienwirtschaft oder wo auch immer bei den ganzen Fachveranstaltungen. Das war natürlich noch gar nicht ausgeprägt, konnte auch nicht, weil die Gegenleistung natürlich noch nicht so da war am Anfang oder da sein konnte, muss ich sagen. Heute ist das selbstverständlich, jeder weiß um den Wert einer Investition in den ZIA, wenn man so will. Und die dritte Komponente, die noch dazu kam, und das war ein Gewinn durch die Integration der sogenannten BSI in den ZIA, die hatten eine Akademie, wir hatten noch keine Erfahrung damit. Und damit war schon mal ein theoretischer Grundstock da, das haben wir natürlich weiter ausgebaut. Natürlich bringt uns auch das Akademiegeschäft, was sehr erfolgreich ist, weitere Einnahmen. Das heißt, so kann man das machen. Ne? Und das übrigens, um das nicht zu vergessen, führt dazu, wenn man mehr Geld hat, kann man natürlich immer mehr gute Leute einstellen, immer mehr Mitarbeiter und kann natürlich auch sich Geschäftsführer leisten, für die man höheres Gehalt braucht als das Gehalt, was ich zahlen konnte, als ich 2009 angefangen habe. Ne?
Jetzt haben Sie beschrieben, wie es gelungen ist, den ZIA zu einem wahrnehmbaren, bedeutungsvollen Verband zu machen. Sie haben beschrieben, wie das mit der Politik funktionierte, dass Sie die Gremienarbeit bis runter auf die Gemeindeebene denken. Ist das für Sie etwas, was Sie aus Ihrem politischen Handwerk heraus gelernt haben? Hatten die Erfahrung aus der Politik Ihnen bei dieser Aufgabe geholfen?
Also mir hat immer geholfen, dass ich doch wesentliche Teile meines Lebens auf beiden Seiten gestanden habe oder entweder mal vermischt oder auch konsekutiv hintereinander. Also zum Beispiel war ich ja sehr lange auch in einem Landtag Mitglied, parallel vor meiner ECE-Zeit und noch in meiner ECE-Zeit. Und dann lernt man beide Seiten kennen und kann aus allem das Gute nehmen. So heißt erstmal die Erfahrung. Ich konnte natürlich als ökonomische Wissen das, den Aufbau eines Verbandes, auch nicht zuletzt aus Verbandserfahrung, aber noch mehr aus dem Unternehmen nehmen. Da war mir immer ganz wichtig, den Zier wie ein Unternehmen zu führen. Das heißt, alle fiskalischen, alle strukturellen, alle strategischen Themen habe ich aufgebaut wie in einem Unternehmen, damit wir dort erfolgreich sind. Das habe ich aus diesem Sektor etwa mitgenommen. Aus dem Politischen, das fällt Unternehmern eher oft mal ein bisschen schwer zu erkennen, was denn Gutes aus dem politischen Bereich kommen kann. Da gibt es viel Skepsis oder Vorurteile. Nein, es gibt aber auch Dinge, die man natürlich lernen kann aus politischen Sachzusammenhängen. Vor allen Dingen mit Herausforderungen umzugehen, die man als Unternehmer in der Regel erstmal nicht hat. Weil Unternehmen sind letztlich doch hierarchisch aufgebaut, bei aller Pluralität und bei allem Meinungsvielfalt, die man versucht, über Diversität und durch Mechanismen einzubringen. In einem Unternehmen entscheiden hierarchische Strukturen, und das ist auch richtig so. Und die Verantwortung hat man dafür. Wird man ihr nicht gerecht, dann muss man gehen. So im Unternehmen, in der Politik ist es anders. Das klassische Hauptthema, was ich Unternehmern als Besonderheit in Politik immer beibringen muss, ist Verständnis dafür zu wecken, dass Politiker wiedergewählt werden müssen, vor allem wenn sie im Parlament sind. Ja? Das heißt, spielen dann nicht nur rationale Gesichtspunkte eine Rolle, sondern man muss dem Wähler gefallen oder man muss Aufstellungsgremien gefallen. Und deswegen spielen so Zyklen eine starke Rolle, also bevorstehende Wahlen. Unternehmer, die irgendwas in der Stadt entwickeln, kriegen immer einen Horror, wenn sie ein Großprojekt haben und versuchen, möglichst schnell die Entscheidung herbeizuführen, bevor die nächste Wahl in Sicht kommt, weil ab dann viele Irrationalismen eine Rolle spielen. Ein Klassiker ist, die einen bekennen sich für das Objekt, weil sie gerade regieren und es durchsetzen wollen und müssen, und die anderen bekennen sich dann dagegen, weil sie Opposition bilden müssen, unabhängig von der Frage, ob das Ding gut oder schlecht oder was auch immer ist. Das heißt also, das sind Mechanismen, die muss man verstehen, und wenn man sie versteht, kann man sie, wenn sie schlecht sind, abmildern, wenn sie gut sind, verstärken und verbessern. Und mit dieser Kenntnis da rein, mit Verständnis dafür, kann man eine ganze Menge machen. Und diesen Bedeutungsaufwand, den der Zier bekommen hat, kann man eben dadurch lösen, indem man eben dieses Verständnis dafür weckt, dass man das Gegenüber erkennt. Man lernt nie aus. Man kann die Probleme, die der andere hat, auch zu seinen eigenen machen und gemeinschaftlich lösen. Und dann wird einem auch geholfen. Wenn man das immer macht, wird man natürlich auch ein seriöser Partner für Politik, wird gerne gehört. Man kann sich auf einen verlassen. Dazu zählt übrigens auch ein ganz wichtiges Element, nämlich Vertrauen und Verschwiegenheit. Ja, wenn man alles rausposaunt, was man erfährt, und umgedreht dann auch Politik das rausposaunen würde, was wir vertraulich miteinander besprechen, dann ist das natürlich keine Basis für eine gute Zusammenarbeit. Ne?
Sie sind ein durch und durch politischer Mensch. Was fasziniert Sie an Politik?
Naja, es stammt aus meiner Jugend, ganz sicher. Vielleicht sind es einfach manchmal ganz schlichte, einfache Rahmenbedingungen. Wenn man 15 ist, da begann schon meine intensive politische Arbeit, kann man kein Unternehmen führen. Was ich gemacht habe, bin schon mit 14 arbeiten gegangen in den Ferien, weil ich die Arbeitswelt kennenlernen wollte. Und nicht nur, weil ich mir was dazu verdienen wollte, sondern einfach, weil ich immer der Reiz von neue Dinge, das war schon immer etwas, und was ich in der Schule nicht lernen konnte. Ich war erstmal zum allerersten Mal mit 14 im technischen Betrieb, der Schaltanlagen herstellte. Ich hatte zu Hause schon immer so Elektronikkästen und Radios gebaut, und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt willst du im Großen mal kennenlernen, wie funktioniert das, was kannst du dazulernen. Übrigens, bis heute, wenn elektrische Arbeiten bei mir zu Hause sind, die meisten mache ich immer noch selber, also Lampen anschließen oder ähnliches mit Links oder mal eine Leitung verlegen. Aber das Wichtige war immer, was Neues kennenzulernen. Und wenn man das früh macht, auf allen Ebenen, und eben kommt man natürlich auch zu politischen Dingen, weil ich konnte ja nicht als Werkschüler, ich war ja noch niemals Student, ein Unternehmen führen, aber ich konnte natürlich relativ schnell einen Verband führen in der Politik. Das ist nun mal so. Ich komme ja aus der CDU und Junge Union Arbeit. Das heißt, mit theoretisch mit 14, genauso so ging es natürlich damals noch nicht, aber ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, mit 17 habe ich dann Stadtverband schon geführt. Der nächste Vorteil dabei war, und deswegen bin ich Politik auch immer dankbar, was meine eigene Ausbildung anging, zu den damaligen Zeitpunkten, als ich tätig war, also in den 70ern beginnend, also Mitte der 70er beginnt, waren solche Vorstände in der Regel mit älteren Leuten besetzt, selbst in der Jungen Union. Also der Durchschnitt, Altersdurchschnitt in einem Stadtverband der Jungen Union, damals, jedenfalls in meinem, war vielleicht 30 oder sowas. So, jetzt war ich der einzige Youngster da drin und ich war dann natürlich vielleicht dann auch schnell altklug oder anders ausgedrückt, die 30-Jährigen haben mir natürlich eine ganze Menge ihren Lebenserfahrungen immer mitgeben können, die ich sonst nirgendwo hätte sammeln können. Und das hat mich natürlich schnell wachsen lassen. Und dann haben die mir sogar das Vertrauen gegeben, so einen Verband relativ früh zu führen. Ich meine, ich wäre 17 gewesen, kann aber nicht mehr ganz genau sagen. Und so ist das weitergegangen. Das ging dann nicht nur weiter in der Jungen Union. Ich bin dann in andere Kreisebenen eingezogen und war dann, also solange ich noch in Nordrhein-Westfalen war, bin ich zur Landesebene gekommen. Habe da Leute auch zum Beispiel kennengelernt, die heute noch Amt und Würden sind und die sehr schätze, ein Beispiel zu nennen, eine intensive Zusammenarbeit hatte ich mit Kajo Laumann, also der heute noch in Nordrhein-Westfalen Minister ist. Der ist mir dann immer wieder begegnet. Ich habe mit ihm später im ZIA dann ein interessantes Papier entwickelt und auch politische Dinge umgesetzt. Als Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium war ich, um die Geschichte mal kurz zu erzählen, ich hatte festgestellt, dass die Pflege im Quartier, was uns natürlich als Quartiersentwickler interessiert, nur zur Hälfte durch die Pflegesätze abgedeckt war, was natürlich aus meiner Sicht unsinnig ist, weil es wird nie genügend Pflegeunternehmen geben, die Anforderungen, die wir jetzt haben in der Gesellschaft, bewältigen zu können. Also muss natürlich Pflege im Quartier auch möglich sein. Das ist natürlich stadtentwicklungspolitisch alles sehr gewünscht, aber gesundheitspolitisch war es nicht gewünscht, weil die Sätze waren halbiert. Es rührte daher, dass man etwas skeptisch war im Hinblick auf Kontrolle. Man hat sich gedacht, so in den Unternehmen wird das Geld nicht veruntreut oder so, haben wir eine gute Kontrolle vor Ort, aber ist natürlich nur halb gesprungen, wenn man einen halben Satz dahin geht, kann man auch den vollen Satz dahin geben. Das Problem löst man nicht damit, das hat Kajo Laumann sofort verstanden, vielleicht hat er es auch schon bei sich irgendwo im Kopf gehabt, jedenfalls hat er daran mitgewirkt, maßgeblich, dass die Sätze sich ändern und das passierte dann auch. Das war eine der großen Erfolgserlebnisse, etwa auf so einem Sektor, den ich dann hatte. Und also es hat also dieses Netzwerken, das Kennenlernen von Persönlichkeiten in jungen Jahren hat mir immer geholfen. Oder ich weiß noch, als ich noch mit dem JU-T-Shirt mit 15, 16 rumlief, hatte ich dann Kontakt mit welchen, die liefen nicht mehr mit dem T-Shirt rum, hatten schon einen Bart, aber und fielen mir auch durch ihren Intellekt auf. Und das war einer, der war so ein paar Jahre natürlich schon älter als ich, aber mit dem war ich dann im gleichen Verband, der hieß Norbert Lammert. Ja? Jemand, den ich bis heute noch hochschätze aufgrund seines Intellektes, der ist unschlagbar. Nicht nur seine Reden, auch seine Impulse, die wir immer bekommen haben, als nicht zuletzt ja dann Präsident des Deutschen Bundestages. Das war schon eine tolle Geschichte, damals mit ihm in jungen Jahren zusammen zu sein, weil er im Nachbarbezirk irgendwie der Jungen Union Junge Union im Industriebereich dort tätig war. Und den habe ich natürlich später dann immer wieder getroffen. Waren andere auch, die heute nicht mehr im Amt sind. Oder natürlich habe ich auch die Generation mitbekommen, die nach mir kamen, die vielleicht so 5, 6 Jahre älter waren, habe ich ja auch noch mitbekommen. Und mit einer arbeite ich heute immer noch zusammen, zum Beispiel Hilga Müller, die heute Chefin der Automobilindustrie ist. Aber natürlich haben wir auch schon Dinge miteinander gemeinsam gemacht, als sie Staatsministerin war unter Merkel. Und sie ist auch heute in der Stiftung, in der ich Vorstandsvorsitzende bin, seit vielen, vielen Jahren tätig. Und so könnte ich jetzt unendlich weiter erzählen über Netzwerken und um Dinge, die mich geprägt haben und weiter nach vorne gebracht haben. Weggefährten. Helmut Schmidt hätte gesagt, Weggefährten.
Würde ja anschließen an Hamburg.
Ja, in Hamburg, ja. Und natürlich auch Leute kennenzulernen.
Ja. Jetzt haben Sie es schon gesagt, Sie haben auch die politische Bühne genutzt, um früh zu lernen, wie gehe ich mit Verantwortung um, wie führe ich auch. Mhm. Sie haben den Zier 15 Jahre geführt und Ulrich Höller beschrieb sie in seiner Abschiedsrede als diplomatisch, als guten Zuhörer und als jemand, der integriert, also der zusammenführt? Und was war beim ZIA am meisten gefragt?
Gut, also wie ich ja schon geschildert habe, es beginnt damit, dass man die Position des anderen verstehen muss. Man muss zuhören können, um integrieren zu können, um überhaupt auch erstmal ernst genommen zu werden. Ich glaube, das gilt ja für jede Seite. Egal ob Politik oder ob Wirtschaft, wenn man seinem Kunden nicht zuhört, wenn man den Kunden nicht versteht, wenn man ihn nicht reden lässt und zeigt, dass man sein Problem zu seinem Problem machen möchte und das gemeinschaftlich lösen, dann ist es genauso schädlich wie umgedreht, wenn Politik uns nicht zuhört oder wir Politik nicht zuhören. Wir haben auch mit Politik, wir haben mit dem Gemeinwesen, wir haben mit unseren parlamentarischen Vertretern, wir haben mit unseren ministeriellen Vertretern gleiche Ziele. Wir wollen nicht nur demokratisch, sondern wir wollen auch mit klaren Zielsetzungen, etwa beim Klimaschutz oder bei der Ökonomie, beim Wohnungsbau. Wir wollen überall eigentlich die gleichen Ziele erreichen. Und deswegen ist die eine Seite genauso auf die andere Seite angewiesen. Das geht nur durch Zuhören, es geht durch integrative Kraft und sich auch nicht gegenseitig ausspielen zu lassen. Das habe ich auch immer wieder erlebt in meiner Verbandstätigkeit, auch gerade in der Zeit im ZIA, dass man gegeneinander ausgespielt wird. Es gibt immer solche Menschen auf allen Seiten, die irgendwas aus irgendwelchen Gründen, die sie haben, die sicher nicht, ich sag mal, altruistisch sind, will man Dinge gegeneinander ausspielen. Und da war es mir immer wichtig, das zu erkennen und die Menschen zusammenzuführen. Und ja, am Anfang gab es in meiner Zeit, als ich Präsident war, eine Warnung, dass ich doch nicht so schnell sehr viele Verbände in den ZIA reinholen sollte. War auch sicher wichtig, dass ich diese Mahnung von ein oder zwei Leuten bekommen habe, damit ich sensibel bin dafür, da keinen Schaden entstehen zu lassen. Aber genauso wichtig war es, genau das Gegenteil zu tun, nämlich alles hineinzuholen und dann aber zu integrieren. Und das eines der bekannten Beispiele war eben, als wir in den Auswirkungen, späteren Auswirkungen der Finanzmarktkrise eben die ersten Regulierungen bekommen haben, die galt es ins deutsche Recht zu transferieren. Deutschland liebt es in der Regel noch immer, überbordend zu transferieren. Also gab es einen Gesetzentwurf, ich wollte gerade schon sagen, Entsetztentwurf, das war ein toller Freud, weil ich war entsetzt über den Entwurf, weil in den 600 Seiten, irgendwo auf Seite 500 sonst was, standen die offenen Fonds sind abgeschafft. Ja, war zum Glück nur ein Entwurf. So, und wenn denn jetzt die offenen Fonds mit ihren Vertretern wieder gegen die geschlossenen Fonds gelaufen wären, um sich liebkind beim Gesetzgeber für die eigene Position nur zu machen, dann hätte man sie gegeneinander ausgespielt. Das war ein ziemlicher Klassiker. Und auch derjenige, der wohl diesen Satz da reingeschrieben hat, hatte das ganz sicher im Sinn, so wie ich die damaligen Verhältnisse ganz sicher noch heute richtig einschätze. Was habe ich gemacht? Ich habe meinen Schatzmeister, der war Vertreter der Geschlossenen, ich habe meine Vizepräsidentin, die war Vertreterin der Offenen, zusammengeholt in einen Raum. Ich habe gesagt, jetzt schließen wir es ein und wir gehen erst raus, bis alle 600 Seiten durchgenudelt sind und wir uns über alle Dinge einig sind. Gesagt, getan, hat ein paar Stunden gedauert. Und kurz danach gab es dann eine Besprechung mit allen parlamentarischen Berichterstattern für die Finanzmarktregulierung im Deutschen Bundestag. Ich weiß auch noch, das war der Staatssekretär Meister, der Finanzstaatssekretär war, der war mit dabei. Wir haben diese Dinge alle miteinander besprochen. Wir konnten Verständnis dafür wecken, gemeinschaftlich Verständnis dafür wecken, dass viele Dinge darin geändert werden müssen, was dann auch schnellstens passierte und alle waren nachher glücklich.
Integrieren würde ich als Überschrift über diese Aktion stellen. Was von den drei Eigenschaften, die Höller genannt hat, macht Ihnen am meisten Spaß? Integrieren, zuhören oder der Diplomat zu sein?
Das ist jetzt relativ einfach die Antwort, weil ich sage, ich brauche alles. Man muss Diplomat sein, auch gerade ja im Umgang mit politischen Persönlichkeiten.
Dass es alles braucht, okay. Aber was macht Ihnen am meisten Spaß?
Ganz ehrlich, vielleicht sind es alles nur Tools. Mir macht es Spaß, dass es funktioniert. Ich wende alle drei Tools an. Aber was mir eigentlich am meisten Spaß macht, ist die Gestaltung, also das, was bei rauskommt. Also ich sehe diese drei Elemente als Tool, um den eigentlichen Zweck, also es sind Mittel, um den Zweck zu erreichen. Und das Tun macht mir dann Spaß. Und natürlich den Erfolg zu ernten. Das macht mir ein Riesenspaß. Das ist überhaupt keine Frage. Und dazu gehört auch viel diplomatische Erfahrung, nur nochmal zu sagen, die andere Person wertzuschätzen, zu wissen, fängt schon an, wie man Oberbürgermeister anspricht. Bin oft entsetzt, wenn ich in Runden bin, wo vielleicht viele bei sind, wo Minister da sind oder Oberbürgermeister oder wer auch immer, wie läppisch manche mit diesem Amt, dass die Leute sich wirklich in herausragender Weise erdient haben, dann umgehen, allein wie die schon angesprochen werden und mit wie viel Distanz oder so, das wundert mich noch heute. Vielleicht bin ich da von alter Schule. Ich wertschätze die Funktion, die Menschen haben und so spreche ich sie auch an. Ja.
Jetzt haben Sie gerade schon geschildert, dass es Ihnen besonders gut gelungen ist, da einen Kompromiss zu erwirken zwischen offenen und geschlossenen Fonds. Was hat Sie in dieser Amtszeit darüber hinaus noch mit besonderer Freude erfüllt?
Wenn man, jemand ist, der gern Politik macht und auf kleiner Ebene, auf Ortsebene, darüber haben wir eben gesprochen, maximal Landesebene, gut, bei der ECE dann natürlich auch schon mit Ministern und Vergleichbaren tätig wird und das wertschätzt, dass man mit besonderen Menschen zu tun hat. Das hat mir schon immer eine Freude gemacht, nicht nur in der Politik. Ich durfte auch mit herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten arbeiten oder was auch bunter Fleck in meiner Vita ist. Ich durfte ja auch im Weltboard von Arnold Schwarzeneggers Nachhaltigkeitsorganisation sein. Oder ich durfte einen Eishockey-Club als Präsident führen und bin da mit bedeutenden Menschen zusammengekommen. Mir hat es immer Spaß gemacht. Und ich habe darin Erfüllung gesehen, mit besonders herausragenden Persönlichkeiten zusammenzukommen, mit denen sprechen zu dürfen und möglichst viel, je länger ich mit denen zusammen war, möglichst viel natürlich auch abzugewinnen und zu lernen. Und selbst wenn es nur ein einmaliges Treffen war, war das für mich immer eine große Herausforderung, auf der politischen Ebene zu bleiben. Ich hatte dann wirklich das große Glück, obwohl ich Jahrgang 60 bin und jetzt mal mit Helmut Schmidt beginne, trotzdem selbst mit ihm ein Vier-Augen-Gespräch mal führen zu dürfen, natürlich nach seiner Bundeskanzlerzeit. Daran war dann nicht der Zieher schuld oder ursächlich, sondern mehr meine Zusammenarbeit mit Werner Otto, weil die beiden natürlich Weggefährten, um diesen Begriff nochmal zu nennen, und das Buch, was Helmut Schmidt geschrieben hat, was ich sehr bemerkenswert fand, über Weggefährten zu lesen und zu verstehen. Und das hat mir viel gegeben, dass man mit solchen Menschen reden konnte. Ich konnte dann auch mit Helmut Kohl reden später. Ich konnte mit Schröder, da allerdings nur einmal, reden. Und mit Angela Merkel, mit Olaf Scholz beispielsweise. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn jetzt 25 Jahre schon kenne. Jedenfalls hat sich das hier abgespielt, das erste Treffen, wo wir gerade sitzen. Ich habe ihn hier abgeholt am Parkdeck. Er war Rechtsanwalt und Kreisvorsitzender seiner Partei in Altona. Sonst hatte er keine Ämter, war auch noch nicht im Bundestag. Und da habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt. Er war damals sehr bescheiden. Er fragte mich, wo denn die anderen Bundestagskandidaten wären. Und dafür gibt es Zeugen, sonst würde ich es nicht sagen, weil der Robert Heinemann, den Sie vielleicht ja auch kennen, war mit dabei. Ich habe ihm damals gesagt, nö, ich habe nur Sie eingeladen, weil mein Eindruck ist, so wie ich Sie medial kennengelernt habe und durch erste Auftritte, ich bin ganz sicher, Sie werden in der Politik noch mal was bewegen. Und da hatte ich ja nicht so ganz Unrecht damit. Also auch mit Olaf Scholz hatte ich die Möglichkeit zu reden, mit vielen, vielen Bauministern auf Landesebene, auf Bundesebene. Zuletzt natürlich auch das Superverhältnis, auch in der jetzigen Koalition ist, glaube ich, deutlich geworden, auch beim Tag der Immobilienwirtschaft, wie eng und gut wir mit Frau Geiwitz, mit ihren Staatssekretären, da sind ja echte Freundschaften auch entstanden, gearbeitet haben, vor allen Dingen auch mit Christian Lindner, mit Buschmann und vielen anderen. Und das ist auch parteiübergreifend. Ich habe auch gute Freunde bei den Grünen schon immer gehabt, hier auch als Hamburger. Da wertschätze ich immer noch Menschen, mit denen ich ständig zusammenkomme und deren Rat ich sehr schätze, auch bei den Grünen zum Beispiel. Ne?
Sie haben es angesprochen, Sie schätzen es auch, aus den Unterhaltungen einen Rat mitzunehmen. Ist das für Sie bei den wichtigen Entscheidungen, die Sie im Zier treffen durften und mussten, auch so ein bisschen Quelle gewesen?
Na klar, Ich meine, wenn man ein Problem von mehreren Seiten beleuchtet bekommt, dann ist es doch meistens so, dass man weder A noch B, sondern irgendwie da in der Mitte entscheidet, weil man besser abwägen kann. Ja? Und bleiben wir auf der journalistischen Schiene. Mit Bedauern sehe ich auch, dass da viele Strukturmaßnahmen erforderlich geworden sind in Verlagen und Ähnlichem. Die Zeit und das Geld für vernünftige Recherche fehlt oft. Und daraus ist dann ja auch irgendwann mal dieser berühmte Spruch entstanden, ich will meine Story nicht kaputt recherchieren. Oder oftmals, sie können sie gar nicht mehr kaputt recherchieren, weil sie nicht die Zeit und die Mittel haben, eine sorgfältige Recherche zu machen, also um in ihrer Welt zu bleiben. Wenn man mehr Argumente hat, dann kann man besser abwägen und kommt zu ausgewogenen Entscheidungen. Natürlich hat das immer eine Rolle gespielt. Vor allen Dingen kann ich auch Dinge vorausschauen. Ich weiß natürlich schon, wo ich mit viel Intensität dran arbeite, weil ich von vornherein eine Prognose mache, da kann ich was ändern. Und da ist es vergebliche Liebesmühe. Das heißt, ich kann meine Kapazitäten viel besser lokalisieren. Und die sind ja im Ziel auch nicht unendlich gewesen. Das heißt, irgendwo muss ich sehen, wo setze ich die Mitarbeiter ein, wo setze ich die Geschäftsführer, wo setze ich mich selber ein, um etwas zu erreichen. Aus dem aktuellen, ganz klassisches Beispiel, wie viele Verbände mühen sich etwa im Bereich Wohnungsbauförderung noch ab, 50 Milliarden zu fordern oder was auch immer. Ja, ich meine, was macht das für einen Sinn? Ja, was macht das für einen Sinn? Selbst bei gutmütigster Haushaltsstrukturierung käme da ein Betrag, der verschoben werden kann, von unter 10 Milliarden in Betracht. Aber jetzt freuen wir uns ja schon über 1 Milliarde. Aber in der Tat, diese Leute haben in einem Punkt recht, wenn man über Förderung vorgehen würde, beginnt die Wirkung ab 50 Milliarden. Nur ist es Illusion. Deswegen fordert der Zier das nicht, weil es sinnlos ist. Ja. Ja? Der Zier hat sich ja konzentriert, wie Sie wissen, darauf, die Staatsquote zurückzuführen. Das macht Sinn, weil davon nicht nur wir profitieren würden, viel stärker als von Förderung profitieren würden. Wir könnten sofort wieder Wohnungsbau betreiben. Es hat auch mittelfristig einen Erfolg für den Staat selber. Das kann man ökonomisch nachweisen. Und deswegen habe ich in der Wirtschaft gelernt, mich auf Dinge zu konzentrieren, die auch zum sinnhaften Ergebnis für die Ideologie komplett versuchen auszublenden. Aber, und jetzt bin ich wieder Politiker, ich muss sie verstehen. Ich muss auch oft verstehen, dass ich gegenüber habe, die sich, ich will jetzt nicht das Wort von Ideologie überstrapazieren, einfach aus ihren Leitplanken, die sie in ihrer Partei haben, nicht lösen können. So, ja. Und dann nützt es ja auch nichts, mit dem Kopf gegen die Wand zu führen, sondern ich muss versuchen, denen Lösungswege anzubieten, die noch im Rahmen derer Leitplanken sind, um trotzdem ein rational gutes Ergebnis zu bekommen. Das ist auch was ich den Unternehmern immer wieder sage. Die glauben immer, Politik versteht es nicht. Oder man hört dann, die sind zu dumm, es zu verstehen. Nee, oftmals verstehen die das. Also ich sag mal, wenn man mit ihnen redet und die genug Lebenserfahrung haben und ihnen es oft genug erklärt hat, dann verstehen die denn das auch. Aber sie können nicht. Sie können aufgrund ihrer Leitplanken nicht. Das muss man erkennen und da muss man anders vorgehen, als wenn man erstmal nur Sachverstand da hinbringt für Dinge, die Leute, die nicht in unseren Feldern gearbeitet haben, schlicht nicht haben können. Und bei mir war es so, ich habe ja nur beide Seiten erlebt. Das heißt, ich bin natürlich mit sehr viel Stadtentwicklungs- und sachpolitischem Wissen auch in die ECE gekommen, habe viel mehr gemacht in einer beruflichen Ausbildung als jeder andere dort, durch meine verschiedenen Studien und sonst was. Aber ich sag mal, wie man eine Wirtschaftlichkeitsrechnung vernünftig aufbaut und wie das auch ökonomisch-fiskalisch dann funktioniert, habe ich erst hier gelernt. Und das kann man in der Politik nicht lernen. Das muss man wirklich im täglichen Doing über Jahre machen. Und dieses Ding muss man wieder zurücktransferieren.
Ne? Jetzt haben Sie gesagt am Anfang, bei Ihren Entscheidungen war auch immer wichtig zu hören, was sagen andere, welche guten Ratschläge gibt es, sie auch ökonomisch abzuwägen, also wie hoch ist Aufwand in Bezug zum Ertrag. Was hat Sie bei Ihren wichtigen Entscheidungen noch geleitet?
Tja, oftmals sind es vielleicht nur Zufälle, ne? Wie, wenn man Dinge als bedeutsam erkennt und wie man da hinkommt. Jedenfalls bin ich ein großer Anhänger, erstmal um das zu sagen, von Diversität. Ja, also das war für mich relativ schnell klar. Habe auch gute Beispiele in meinen eigenen Unternehmen gesehen. gesehen. Ich habe Alexander Otto dafür bewundert, dass er früher als kaum ein anderer, und er war dazu nicht gezwungen, weil er nicht börsennotiert ist, zu sagen, komm, wir machen mal sowas wie eine Frauenquote in der ECE. Man schafft das sonst nicht genug. Wir machen das als Quote, weil wir uns solche Ziele setzen. Und er hat ja sehr schnell geschafft, den guten Boden, den wir, wie vielleicht wie viele andere Unternehmen auch hatten, mit genügend engagierten Frauen in der ECE zu haben, aber bis rein in alle Führungsgremien zu bringen. Und es ist nicht erst seit gestern so, dass die ECE in ihren absoluten Führungsfunktionen divers besetzt ist. Die ECE hat jetzt eine Holding, die ist 50-50 besetzt. Sie hat eine CEO im Bereich Marketplaces. Das ist der von der Menschenanzahl her mit großem Abstand riesigste Bereich in der ECE, und so könnte ich es weiterspinnen. Da hatte ich gute Beispiele, um das zu sehen und auch den Erfolg zu sehen. Und es ist doch überhaupt kein Geheimnis, dass divers besetzte Gremien besseren ökonomischen Erfolg haben. So weit, so gut. Und jetzt kommt die Praxis auch im ZIA und vor allen Dingen im Verbandswesen. Ich würde es mal so, um nicht unfreundlich gegenüber anderen zu sein, so ausdrücken, machen Sie mal, erzählen Sie mal durch, wie viele Frauen in Präsidien, in Präsidentschaften und in Geschäftsführungen in unserem Verbandswesen, in der Immobilienbranche sind. Da wird einem immer noch Angst und Bange. Und das habe ich versucht, im Ziel natürlich komplett anders zu machen.
Jetzt haben Sie gesagt, Diversität war für Sie immer auch ein Stück Leitplanke in Ihren Entscheidungen. Aber ich komme jetzt mal auf den Mensch Dr. Mantner zurück, der möglicherweise abends daheim sitzt und eine schwierige Entscheidung zu fällen hat in den nächsten Tagen. Wie gehen Sie da vor? Was arbeitet in Ihnen? Woran orientieren Sie sich, wenn Sie sich entscheiden dürfen und müssen?
Also mich beschäftigt lange immer ein Problem. Es ist ein Problem da. Ob lange ist jetzt vielleicht wieder ein anderer Ausdruck. Auf jeden Fall, es beschäftigt mich. Und in der Regel findet man ja nicht ad hoc eine Lösung. Ich bin leider, oder für die, die meine Arbeit schätzen, in positiver Weise natürlich ein Rund-um-die-Uhr-Mensch, 24-7, noch immer. Konnte ich mich nie von trennen. Das ist egal, wo ich sitze. Ich habe in der Regel immer mein iPad mit, um mir Notizen zu machen. Mir schießt etwas in den Kopf als Lösung. Vielleicht habe ich gerade an was ganz anderes gedacht und ich mache mir eine Notiz dazu. Kann dann auch passieren, ich sitze da neben meiner Frau, wir gucken irgendwie einen guten Film. Ich gucke den Film aber gar nicht mehr, weil mir aus irgendeinem Grund ein Gedanke in den Kopf geschossen ist nach 10 Minuten. Und dann bin ich erstmal mit meinem iPad 2 Stunden beschäftigt, weil ich den Gedanken zu Ende führe, weiter kreativ ausbaue und so weiter. Also so ist eine meiner Vorgehensweisen. Und was mir immer geholfen hat dabei ist, das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt, weil ich gerade in letzter Zeit oft danach gefragt worden bin, ist, dass ich Generalist bin. Und das, auch das Zitat muss einmal nochmal wieder sein, weil ich wusste es nicht. Das ist hier in diesem Raum, war Peter Harry Carstensen zu meinem 50. Geburtstag. Und er hat auch eine Laudatio gehalten. Er war damals Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, mit dem ich auch zu tun hatte, aus vielerlei Gründen. Und Peter Harry hat gesagt, es gibt Netzwerker, Mattner ist natürlich ein guter Netzwerker, jeder weiß das. Und es gibt etwas, das ist nur er, das hat er noch nie in seinem Leben vorher gesehen. Mattner ist ein Netzwerkverbinder, weil er ist in ganz vielen Netzwerken und er verbindet ihn, da entsteht was Neues. Da wusste ich, was ich bin, vorher wusste ich es nicht. Ich bin ihm noch immer für diese Analyse dankbar, weil es oft für die Selbstfindung ganz wichtig ist, dass einem das jemand von außen sagt. Ich habe ihn uns vor kurzem nochmal angerufen, und habe ihm das nochmal erzählt, dass gerade im Moment so eine Rolle spielt, weil die Leute mit mir reden, so zum Ende meiner Erzieherpräsidentschaft, was mich alles so geprägt hat. Und das habe ich ihm nochmal gesagt, dass das wichtig war für mich. Und er sagte nur, also, siehst du, ja, war nicht alles so falsch, was ich gesagt habe. Ich habe schon oft recht gehabt. Und das ist auch so. So heißt worauf ich hinaus. Ich bin in der Lage, dadurch, dass ich in vielen Dingen zumindest mal an der Oberfläche drin bin, weil ich bin ja kein Spezialist, dadurch, dass ich Generalist bin, kann ich aber neue Dinge kreieren. Und die Kreativität war immer das, was man mir positiv nachgesagt hat. Also meine kreative Eigenschaft war immer was, und die kann man auch so ein bisschen nachvollziehen. Ich war auch immer gut im Kunstunterricht, vor allen Dingen bei abstrakten Dingen. Ich war immer gut das ist, glaube ich, auch typisch, ich war nie gut in Algebra. Aber in Geometrie war ich wohl meisterhaft und All diese künstlerischen Themen, die mich auch begleitet haben im Laufe meines Lebens, sind einfach ein Zeichen dafür, dass man Kreativität liebt. Und die war auch ein Stück meines Erfolges. Und diese Kreativität, die können Sie aber nicht domestizieren. Das heißt, sie kommt irgendwie und irgendwann. Die kommt oftmals sogar in der Nacht. Ja. Ich bin nicht selten mal aufgestanden, weil ich den Gedanken, den ich gerade geträumt habe, niedergeschrieben habe, um ihn nachher zu haben. Das passiert, oder das berühmte unter der Dusche fällt einem. Fällt einem das ein. Sowas gibt es tatsächlich, dass ich wirklich dann auch mal nachts aufgestanden bin, den Gedanken zu fassen oder spätestens am nächsten Morgen mal eben schnell aufgefallen, weil in meinen Ganglien im Kopf nachts beim Träumen sich so ein paar Sphären zusammengefügt haben. Das könnte man sagen, das ist dann einer, der es übertreibt. Ja, da muss man natürlich aufpassen, dass man dann nicht irgendwie Schlafprobleme kriegt oder ähnliches. Aber es gibt eine körperlich wichtige Triebfeder bei mir, die das auslöst. Man ist ja nicht nur Geist, sondern auch wirklich, der menschliche Körper besteht aus Chemie und vielen Dingen. Ich habe niedrigen Blutdruck und das ist ein Schutzschild, den ich habe, weil das heißt, ich bin nie ernsthaft krank gewesen und habe nie einen Herzinfarkt und werde auch nie erhollich einen kriegen. Das ist so ein Ding und eben diese Triebfeder. Ich habe die Triebfeder, ich arbeite gerne, ich kreiere Dinge und für mich ist Arbeit nicht eine Last, sondern eine Befriedigung, ohne dass es krankhaft oder manisch ist. Ja? Und solange es so ist, solange ich das positiv empfinde, ist das für mich nicht nur eine Feder, wirklich Dinge zu bewegen, sondern es macht mich auch selbst zufrieden. Ich habe aber auch, es ist ja nicht so, dass ich einer bin, der sein ganzes Leben immer nur Zuspruch bekommen hat. Ich habe sehr viel, ich bin sehr glücklicher Mensch im Hinblick auf den Zuspruch über die Erfolge meiner Arbeit oder so. Das kann ich ganz bestimmt so sagen. Aber wenn es mal schwierig war, und das war vielleicht in irgendwelchen Teilen von Politik ist ja nun gar nicht steuerbar, ist mir dann vielleicht mal in irgendeinem Verband, in dem ich war, weil ich bin ja auch beruflich bedingt mal gewechselt oder als mal von Schüler von dem einen Kreis in den ganz anderen Kreis, weil ich dann studiert habe, gekommen. Und da waren mal einfach Situationen beispielsweise bei, wo man viel Widerstand bekommen hat für seine Thesen und für das, was man tat. Oder weil man vielleicht noch zu jung war oder Dummheiten gemacht hat, die noch nicht ausgereift waren oder so, dann habe ich einfach auch das gemacht, was sehr hilfreich ist. Ich habe das ausgespart, was mir nicht gefällt, also Stärken und Schwächen ausmerzen, indem ich das einfach nicht gemacht habe, bin dann woanders hin. Ja, so einfach ist das. Heißt also, ich konnte mir immer den Luxus erlauben, auch in meinem Leben, das, was nicht Spaß macht, so ein Stück weit auszublenden, nicht weiter zu betreiben und nach einer ganz einfachen, guten Methode, mit der man alles richtig machen kann, zu arbeiten, seine eigenen Stärken und die Schwächen versuchen, nicht bedeutsam werden zu lassen. Das hat mir immer geholfen.
Das heißt, rückblickend, sind Sie zufrieden damit, was Sie mit dem Zier erreicht haben?
Ja, gut, das wäre jetzt falsch zu sagen. Ich wäre damit nicht zufrieden. Ich glaube, es wird Sie überraschen, wenn ich sage, ich bin mit allem unzufrieden. Nein, wir haben natürlich unendlich viel erreicht. Das kann ich jetzt gar nicht auch so in der Kürze der Zeit darstellen.
Hatten Sie denn zu Beginn Ihrer Amtszeit ein Ziel, wo Sie sagten, wenn ich mal als Präsident aufhören sollte, dann möchte ich aber wenigstens das dieses oder jenes erreicht ist?
Ich würde es nie so konditionieren, als wenn dann, obwohl ich Jurist bin, die machen das so, sondern weil ich, wenn ich da bin, ja erstmal noch gar nicht das Ende vor Augen habe, sondern ich denke erstmal, auch wenn ich mir vornehme, aus guter Governance dann, ist zeitlich zu begrenzen, für mich gibt es noch kein Ende. Aber
dann trotzdem, formuliere ich das anders, hatten Sie diese
Ziele?
Ziele? Es ist schön, wenn ich schaffe.
Bei mir ist es eine Mischung aus Dinge, die erstmal entstehen, weil ich ja noch nicht am Anfang alles wissen kann. Aber natürlich schon eine gewisse Vision. Also Visionen habe ich schon, wenn ich irgendwas anfange. Und dass die Vision aus dem Ziel, den Spitzenverband der Branche zu machen, muss ich zumindest mal ansatzweise gehabt haben. Das ist nachher dann, dass ich oft übererfülle, hört sich jetzt hochnäsig an, ist aber so, habe ich vielleicht noch nicht gedacht, aber natürlich wollte ich dahin. Natürlich wollte ich auch irgendwann mal mit dem Zier am Tisch vom Bundeskanzler sitzen oder bei Bundesministern. Das war alles ja nicht der Fall, um was bewegen zu können um gestalten zu können oder beim Städtetagspräsidenten oder wo auch immer. Das heißt also, natürlich hatte ich solche Ziele und natürlich sind die auch alle in Erfüllung gegangen, weil über das Wachstum haben wir gesprochen. Das hat qualitativ und quantitativ stattgefunden. Es hat aber auch horizontal stattgefunden, nicht nur vertikal, also dass wir einfach größer geworden sind. Horizontal, damit meine ich zum Beispiel, dass nur der Zier einen Kommunalrat hat von den Verbänden. Ja. Ja. Und hier ein Kommunalrat, sondern ein Kommunalrat, wo tatsächlich stets die Spitzen des Städtetages aktiv mitwirken. Der letzte hat getagt zum Beispiel wieder. Und da war der stellvertretende Städtetagspräsident mit einem Referat drin unterwegs, aber auch, weil er Mitglied des Kommunalrates ist. Das Gleiche macht der Markus Lewe schon lange, der Städtetagspräsident im Zier Kommunalrat. Und wir hatten ja auch das große Glück, dass die Eva Lohse, just als sie ausschied als Präsidentin, den Zier Kommunalrat mitgegründet hat. Mhm. Ja. War sie dann gleichzeitig aus dem Amt Oberbürgermeister und Städtetagspräsidentin raus, weil ihre Zeit auslief. So, und das hat sie seit Jahren mit solche Instrumente, ich könnte auch nennen, die ganz anderer Sektor, die Taskforce Energie, die natürlich sehr viel auch im Umfeld mit Klimaschutz eine Rolle spielt, solche Dinge, die wir da aufgebaut haben, dass wir die BSI integriert haben, deswegen eine Akademie haben. Also, dass wir eine Akademie bekommen, habe ich mir bestimmt nicht am Anfang gedacht, sondern dass wir auf solchen Feldern was tun müssen, schon, weil natürlich Weiterbildung eine Rolle spielt, auch bei uns. Das habe ich schon immer wichtig und wesentlich eingeschätzt. Aber dass wir dann gleich eine Akademie kriegen, ich könnte jetzt unendlich weitermachen.
Also, wenn man das zusammenfassen kann, viele Ziele haben sich auf dem Weg ergeben.
Hinter und viel hatte ich gehabt.
Und hinter die können Sie jetzt einen Haken machen und sagen, gut, dass es gelungen ist.
Ja, und dazu zählt natürlich auch, was ganz wichtig war, was übergebe ich auch personalmäßig. Ja? Ja. Und zwar, damit meine ich auf allen Ebenen, im Hauptamt und im Ehrenamt. Ich bin stolz darauf, dass wir erstmal ein sehr divers besetztes Präsidium und auch einen divers besetzten Vorstand haben. Ich bin stolz darauf, dass darin die Tops der Branche abgebildet sind, auch aktiv. Gut, wenn die natürlich eine Vorstandssitzung ausgerechnet, also eine Firmenvorstandssitzung am Tag haben, können sie nicht bei einer Präsidiumssitzung. Trotzdem, wenn man sich anguckt, wer da sitzt in den Sitzungen, das ist atemberaubend. Mhm. So geht das jetzt weiter. Ich bin stolz auf die anderen Gremien, über die wir gerade gesprochen haben. Ich bin stolz darauf, dass wir jetzt eine Geschäftsführung haben, von denen alle Regierungserfahrungen hatten. Davon, als ich angefangen habe, war da nicht ansatzweise dran zu denken, dass wir eine Besetzung haben. Nehmen Sie unsere Hauptgeschäftsführerin, die ist ja doppelt besetzt, sowohl in der Wirtschaft, die hat eine große Tochter der Deutschen Bank geführt und nicht nur das, hat da vorher auch schon einen Wirtschaftsjob gehabt, der bedeutsam war und ist wie ich auch parallel damit groß geworden. Das heißt, die ist nicht von Politik in Wirtschaft gekommen, sondern die ist parallel gewachsen und war dann eine bedeutende Ministerin in Niedersachsen. Das Gleiche gilt für Günther Adler. Ja. Wir haben ihn alle hochgeschätzt. Der war, hört sich jetzt blöd an, einer unserer Lieblingsstaatssekretäre natürlich auch im Laufe der Jahre, weil niemand so ein diplomatisches und Verständnis für Städtebau, für Wohnungsbau und so weiter mitbrachte wie er. Dass der jetzt stellvertretender Hauptgeschäftsführer ist, war auch so ein bisschen fast, wie wir sagen, personell so ein Endziel. Mhm. Das Gleiche gilt für Joachim Lohse, der von den Grünen kommt, der entsprechender Senator Umwelt und Bauen in Bremen war. Also da hinterlassen wir eine top besetzte hauptamtliche, oder habe ich hinterlassen, Mannschaften. Das gilt natürlich, ich habe viel über Iris und ihre Kompetenzen, warum wir sie ausgeguckt haben, schon gesagt, dass wir jetzt hier alles nicht wiederholen. So, mehr geht nicht, was da jetzt ist. Und wir haben eine weibliche Doppelspitze. Das ist jetzt Zufall, weil die eben so eine hohe Kompetenz haben und deswegen ausgewählt worden sind. Und trotzdem sind es beides Frauen. Und wer hat das schon, ne?
Das ist sicherlich vorbildlich in der Verbändelandschaft. Jetzt sind 15 Jahre Präsidentschaft beim Zier vorbei. Auch in der Vergangenheit konnte man lesen, dass andere berufliche Abschnitte zu Ende gegangen sind. Wer darf jetzt zu Ihnen kommen und Ihre Kompetenz anfragen, wo Sie uneingeschränkt Ja sagen würden? Da bin ich mit Leidenschaft dabei. In euren Dienst möchte ich mich stellen oder für euch möchte ich mich engagieren.
Also erstmal möchte ich sagen oder nochmal in Erinnerung rufen, warum ich überhaupt aufgehört habe als Zier-Präsident. weil manche machen das ja noch länger, wenn sie wiedergewählt werden. Das war nicht der Grund, dass das Feuer in mir nicht mehr brennt und dass ich nicht mehr neugierig bin. Ganz im Gegenteil. Und vor allen Dingen Gegenteil, weil Krisen, in der wir sind immer noch in einer ökonomischen Krise, im Gegenteil so richtig sogar noch meine Kampfeslust auch noch anspornen. Und trotzdem habe ich es gemacht, weil ich in der Regel privatwirtschaftliche Aufsichtsratsmandate, um da ein Beispiel zu nennen, nicht länger als 10 Jahre mache. Immer konsequent gesagt, nach 10 Jahren höre ich auf, es war toll. Es gibt wirklich mehrere, die genau 10 Jahre waren. Und dann habe ich sie aufgehört, bleibe mit den Unternehmen immer noch verbunden. Vielleicht gibt es eine andere Art der Zusammenarbeit oder so. Aber ich bin dann aus dem Aufsichtsrat raus. Bei den Börsennotierten, in denen ich drin bin, gibt es noch klarere Spielregeln. Die Governance ist ja da noch stärker ausgeprägt. Und ich werde mich jetzt zum Beispiel auch bei der Hamona, wo ich Aufsichtsratsvorsitzender bin, im nächsten Jahr noch einmal der Wiederwahl stellen. Aber dann sind auch 12 Jahre rum. Man unterbricht da nicht mittendrin. Und dann empfiehlt der Corporate Governance Kodex, das aufzuhören. Das war der Grund beim CIA. So, und jetzt sagen Sie, warum sind es dann 15 geworden und nicht 12? Hätte ja genauso sein können. Das hat ja nur den einzigen Grund gehabt, dass wir mitten in Corona waren oder am Anfang von Corona. Und das wäre ein Riesenfehler gewesen, da plötzlich das einem Nachfolger hinzulegen, weil ich musste, da teilweise habe ich 16-Stunden-Tage gehabt oder was auch immer. Es hätte jemand, der, und da lege ich großen Wert drauf, der noch im Hauptamt etwas anders macht, außer ehrenamtlicher CIA-Präsident zu sein oder Präsidentin zu sein, das hätte man nicht schaffen können. Wäre unmöglich gewesen in dieser Weltsondersituation von Corona, von Lockdowns und ich weiß nicht was alles. So, deswegen habe ich es nochmal gemacht, obwohl ich es erwogen hatte und war auch gut wieder bestätigt. Wir hatten eine geheime Wahl und die geheime Wahl mit so vielen Menschen war trotzdem einstimmig mit Ja. Und dann habe ich mir gesagt, naja, war also nicht so falsch, dann doch nochmal kandidiert zu haben. Nur jetzt war da deswegen Schluss. Warum erzähle ich das alles? Weil ich natürlich noch vielleicht etwas anders weiterarbeite, aber natürlich neue Herausforderungen brauche. Allerdings geht das bei mir immer schneller, als ich denke, weil der CIA war ja im Juni zu Ende und ich habe seitdem jetzt schon 3 Mandate zusätzlich wieder angenommen. Eins kann ich auch outen, die anderen haben zwar schon begonnen, aber da gibt es noch Presseerklärungen und Ähnliches, deswegen will ich da nicht vorweggreifen. Eins war eine besondere Ehre, nämlich, dass ich in den Aufsichtsrat der ICE gehen konnte. Das ist nicht selbstverständlich, weil das in der Regel mit externen besetzt wird. Aber trotzdem hat mir Alexander Otto das Angebot gemacht, dass ich in den Aufsichtsrat der ICE gehe, Beirat heißt es da, und das ist seit dem 1.7. so. Und ich habe auch 2 weitere angenommen. Das ist natürlich eine Herausforderung, wo für mich neu ist, in dieser Rolle tätig zu sein. Ja, weil ich ja vorhin in einer anderen als Managerrolle da tätig war. Und die anderen Dinge sind bewusst gewählt in Bereichen, in denen ich so noch nicht so stark tätig war, wo ich besondere Kompetenzen einbringe, die dringend brauchen. Eine ganz besondere Kompetenz ist inzwischen ESG, dass man einen Track Record hat in Sachen ESG-Funktionen.
Ja.
Das hätte ich nie geglaubt, dass das mal der Fall ist. Aber durch die CSRD-Berichterstattung und durch die gesetzlichen Regelungen, die damit verbunden sind, muss ein Aufsichtsrat ja Kompetenzen in Sachen ESG nachweisen. Und deswegen gibt es jetzt einen Run von altgediegenen Menschen, die eigentlich schon ihr Managerleben hinter sich haben und die müssen jetzt irgendwelche Seminare in Sachen ESG belegen, da schmunzle ich immer. Ich habe einen Track Record, wo ich mehrere Funktionen habe über Jahre, wo ich Vorsitzender eines ESG-Boards war, wo ich in der Weltorganisation war, die sowas macht und umsetzt. Deswegen brauche ich keine Seminare mehr, aber habe eine Kompetenz, ich dann, und jetzt kommt es, weil es für mich ist immer Geben und Nehmen. Ich bringe zum Beispiel diese Kompetenz ein, bringe meine Netzwerke mit ein, aber ich will was Neues lernen. Das heißt, ich gehe zum Beispiel jetzt auch in einen Aufsichtsrat eines Unternehmens, die was machen, in einem Feld, in dem ich noch gar nicht tätig war, was für mich einen ganz besonderen Reiz ausmachen will, weil ich lerne dadurch. Ich habe überhaupt verhext heute. Ich habe überhaupt Aufsichtsratstätigkeit, die ich schon lange mache.
Macht mir kurz, bis das...
Jetzt ist es wieder vorbei. Ich mache schon lange Aufsichtsratstätigkeiten, immer so als Weiterbildung verstanden, auch für mich. Mhm. Nicht nur für die Leute.
Ich glaube, ich präzisiere die Frage nochmal. Auf was hätten Sie jetzt besonders Lust?
Naja, ich könnte noch eine Zahl nennen. Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder 11 Mandate. Mhm. Und da sollte dann die Lust begrenzt noch sein. Also ich würde jetzt nur noch ein Mandat annehmen, was eben genannt absolut rein Kriterium das erfüllt, dass es wirklich mal ein neues Feld noch ist. Hat übrigens auch einen Vorteil. Ich habe eine noch etwas stärkere innere Compliance, als sie rechtlich erforderlich ist. Das heißt, es ist immer blöd, wenn man schnell konfliktet ist, nur weil ein Thema in dem einen Unternehmen, in dem man im Aufsichtsrat ist, genauso in dem anderen eine Rolle spielt. Das heißt, ich versuche tatsächlich jetzt nur Aufsichtsratsmandate zu übernehmen, wo das nahezu gar nicht passiert oder vielleicht sogar ausgeschlossen ist. Das heißt, wenn Sie mich fragen, was mache ich noch? Ich mache Aufsichtsratsmandate, habe ich ja nun jetzt erzählt. Ich habe 3 Beratungen, die ich mache. Ja, und das habe ich nicht bei den 11 Mandaten drin. Ich bin Ehrenpräsident des CIAS und das wäre die Mandat Nummer 12. Und versuche natürlich da noch ein guter Ratgeber zu sein. Und was ich ja auch schon kurz mal angedeutet habe, ich versuche die Rolle der Immobilienwirtschaft in Europa noch stärker nicht nur zu sehen, sondern auch zu unterstützen. Wir haben eben vielleicht noch vergessen zu sagen, was habe ich nicht geschafft im CIA. Durch das extreme Wachstum noch nicht gelungen, ich sag mal, die Bedeutung von Immobilienverbänden auf der europäischen Ebene so hoch zu bringen, dass man wirklich auf der gleichen Augenhöhe ist, wie wir jetzt hier mit dem Bundeskanzleramt und sonst was. Das heißt, ich kann mich nicht erinnern, dass es intensivste Gespräche und Zusammenarbeiten etwa mit Frau von der Leyen gegeben hat, um in der Kommissionsspitze anzufangen. Wir haben es geschafft, mit dem CIA in einer guten Zusammenarbeit mit EU-Kommissaren schon seit Jahren, und das ist gerade in letzter Zeit immer stärker geworden noch, das klappt, die Leute hören uns. Seit Jahren holen die uns, wenn sie eine Richtlinie vorbereiten, vom CIA an den Tisch, und wir erklären, wie die deutsche Welt da funktioniert, damit die ihre Dinge machen können. Aber wenn man mal vergleicht, was kann der CIA als Spitzenverband in Deutschland erreichen und demgegenüber, was kann welches europäische Gebilde auch immer erreichen in der Spitze der EU-Kommission oder des Länderrates da oder was auch immer, dann ist das eigentlich eine Situation, die es zum Zeitpunkt der CIA-Gründung in Deutschland gibt, wenn man die überhaupt vergleichen kann. Also ich bin nicht alleine bei dieser Idee, weil ich habe auch beobachtet, dass Frau Gavitz, mit der ich mich übrigens auch über dieses Thema schon mehrfach ausgetauscht habe, die gleiche Idee hat, dass man im Austausch untereinander dort besser vorankommt. Sie hat die Bauminister zusammengeführt. Es gab auch mal zum allerersten Mal so ein Fachpapier zum Thema Wohnungsbau, wo sie mitgewirkt hat und wo mal eine einheitliche Abstimmung stattgefunden hat. Und da sieht man, dass innovativ nicht nur bei uns nachgedacht wird über verbesserte Systeme, sondern genauso auch wieder in der Politik. Und da liegt es natürlich nahe, dass man sich miteinander austauscht. Das tue ich mit Frau Gavitz. Und ich hatte tatsächlich auch einmal die kurze Gelegenheit, schon mit Frau von der Leyen über so eine Idee zu sprechen. Nun ist die natürlich dann erstmal jetzt beschäftigt gewesen, die letzten Monate, mit zuletzt ihrer Wiederwahl. Und wir wollen mal sehen, dass man das in Ruhe dann angehen kann. Aber wir haben natürlich auch, und das muss man auch sehen, im Moment wieder das Problem, dass wir noch in den Auswirkungen einer Extremkrise sind. Und das ist auch noch immer eine Immobilienkrise. Und wenn man dort Kraft und Kapazitäten reinlenken will, muss man natürlich sehen, dass man sie irgendwo wegnimmt. Und das geht ja nicht nur für den Verband selber. Ich brauche natürlich wieder die herausragenden Menschen, die mit mir dann da was machen. Die haben natürlich im Moment auch noch das Problem, erstmal die Krise bewältigen zu müssen. Ich glaube, es ist wieder wie so oft schon so, dass tagespolitische Ereignisse und natürlich Weltkrisen ein Stück weit daran hindern, mit der Geschwindigkeit, wie es gerne möchte, etwas Zusätzliches aufzubauen.
Aber also Sie haben noch im Blick einen europäischen Spitzenverband der Immobilienwirtschaft.
Ich will noch nicht so hochtrabend das bestätigen. Ich habe im Blick, dass man mehr tun können muss, auch im Miteinander, nicht nur mit Deutschen in Europa, sondern mit Europäern untereinander. Wobei mein Fokus, ich bin Immobilienmensch, natürlich nicht alleine EU ist, um das mal klar zu sagen. Ich habe noch viel eher die Briten wieder in mein Herz geschlossen, als die Briten langsam jetzt schon wieder umgerät damit, dies tun. Und wenn man sich mit Immobilienleuten unterhält, das sind ja nicht nur die gleichen Probleme, die man hat, sondern die sind hochinteressiert etwa daran, wie wir Taxonomie messen. Ja? Mhm. Auch wenn sie nicht der EU-Jurisdiktion damit mehr beschäftigt sind. Aber trotzdem haben sie die gleichen Themen und der Austausch wird bleiben. Und wir denken natürlich immer in Märkten und nicht nur in politischen Strukturen. Wir müssen die politischen Strukturen uns nutzbar machen. Natürlich müssen wir mit den Kommissariaten, mit dem Parlament und so weiter regeln. Aber mein Europa ist größer und macht auch nicht bei Großbritannien Halt. Es ist auch in der Türkei lokalisiert oder sonst wo.
Also ein Europäer, der integrieren möchte mit einem Ziel, dass man eine Stimme schafft.
Ja, genau.
Kommen wir auf ein ganz anderes Thema. Man treibt ja aktuell in der Branche die Sau künstliche Intelligenz durchs Dorf. Mhm. Wie weit ist das in der Branche überhaupt schon angekommen, Ihrem Ermessen nach?
Es ist angekommen und ich gab einen schönen Beleg dafür, weil ich war höchstpersönlich, der wieder Wert darauf gelegt hat, dass wir vor dem letzten TDI noch eine Vorschalt-Tagesordnung machen und ein Vorschaltprogramm machen. Und da lag es nahe, wie schon in Jahren früher, das aus dem Thema Innovation und Digitalisierung zu entwickeln, eines nicht nur meiner Lieblingsthemen, sondern auch anderer Mitstreiter, die ich habe, will vor allen Dingen Martin Rudek da nochmal namentlich nennen, weil der das mit uns stark aufgebaut hat. Und Martin hat sich natürlich gleich bereit erklärt, das als Vortermin, vor das Großprogramm.
Das haben wir beim TDI alle wahrgenommen. Jetzt ist aber die Frage, das ist TDI. Wie beobachten Sie es? Ist es in der Praxis der Mitglieder schon angekommen?
Ich muss ja klein anfangen. Also ich kann natürlich noch nicht beurteilen, wie weit KI in jedem Unternehmen drin ist. Mhm. Also ich denke, die Großen beschäftigen sich schon alle damit. Nur wir sind schon Trendsetter. Ja, also ich gehe mal einen Schritt zurück. Es war eines meiner besonderen Anliegen, auch das Thema Innovation nach vorne zu bringen. Das ist natürlich jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, 12 Jahre her oder so. Da war es überhaupt noch kein Thema in der Immobilienbranche. Wir galten als angestaubt und als andere als innovativ. Und wie machen wir das? Es fängt damit an, dass wir den 2000 Menschen, die da kommen, oder 3000 Menschen die Chance geben, an so einer Veranstaltung teilzunehmen, die sich genau damit beschäftigt. Der nächste Schritt beim Thema Innovation war, unsere CEOs zu befragen, wer denn namentlich ihr Innovationsmanager im Unternehmen ist. Hatten sie natürlich nicht vor 12 Jahren. Ja. Und dann haben die sich gefragt, wieso haben wir denn keinen Innovationsmanager? Und plötzlich gab es Innovationsmanager, weil wir wollten die zusammenziehen, um gemeinschaftlich Innovation zu kreieren. So geht das weiter. Also es heißt, naturgemäß stehen wir beim Thema KI da, wo wir vielleicht in Sachen Innovation oder Digitalisierung vor 10 Jahren standen in der Umsetzung. Aber es ist auch ein ganz normaler Prozess. Wir haben es als Thema erkannt und wollen es weiterführen. Die Wahrscheinlichkeit aller Erfahrung spricht dafür, dass es die gleiche Bedeutung gewinnen wird wie Digitalisierung schlechthin. Und wenn es anders wäre, aus welchen Gründen ich gar nicht sehen kann und noch niemand vielleicht sehen kann, dass die Bedeutung nicht groß wird, dann ist was im Trial and Error, dann gehen wir davon runter. Aber ich glaube nicht, dass es so sein wird. So, und ich sehe das auch noch in einem Umfeld, weil ich beobachte ja nicht nur das. Wir sind ja beim Thema Digitalisierung nicht zu Ende. Wir haben ja noch nicht alles erreicht. Das Normale in Anführungsstrichen haben wir erreicht, aber es gibt wieder neue Sachverhalte und neue Herausforderungen.
Also Sie sagen ja gerade, KI kommt diffundiert rein in die Branche.
Ich wollte auf diesen Zwischenschritt noch eingehen, weil wir leben jetzt Folgendes. Und zwar in der Weiterentwicklung von Digitalisierung, und zwar in allen Bereichen, die jetzt mit ESG zu tun haben, mit Datenpunkten und mit Finanzinstrumenten, also die Fintechs, die sogenannten. Also ich meine, wir haben ja nun wirklich viel vorzuweisen in Sachen PropTechs und alles, was da digital mit zu tun war. Aber ich weiß nicht, wie lange gibt es den Begriff PropTech schon? Jetzt lassen wir uns mal raten, 7, 8 Jahre. den Begriff Fintech und dann noch in unserer Branche gibt es ein Jahr, zwei Jahre, ich weiß es nicht.
Also Fintech ist älter.
Als gut, stimmt.
Als Begriff.
Aber ich sag mal, in der Wahrnehmung für die Immobilienbranche und wie es funktioniert, so hätte ich es ausdrücken müssen. So, und das gewinnt im Moment gerade an großer Bedeutung. Also wir haben immer noch die schwierige Lage, dass vereinfacht gesagt sehr viele Daten abgefragt werden von Investoren, von Asset Managern und sonst was und von Kunden von Immobilienunternehmen und jeder was anders wissen will und dass das alles nicht harmonisiert und nicht digitalisiert ist. Mhm. Das heißt, es wird unendlich viel händisch gemacht, Aufwand ohne Ende, den man vereinheitlichen müssen. Das geht nicht einfach nur, indem ich sage, jetzt meine Software. Ja. Da müssen mehrere Dinge gleichzeitig passieren. Man muss sich auf Standards einigen. Und die müssen sofort in Digitalisierung umgesetzt werden. Da sind wir im Bereich von ESG in Sachen Taxonomie und in Sachen CSRD-Berichterstattung gerade mitten im Problemfeld und im Herausforderungsfeld. Das Gleiche gilt beim Thema Fintech-Themen. Mhm. So, und das ist so eine Art Übergang. Und die, ich glaube, wahrscheinlich arbeiten in Teilen schon mit KI, vermute ich jetzt mal. Ich bin kein Fachmann. Und da sind wir schon wieder mittendrin. Und das liegt nicht daran, dass wir verstaubt sind. Ich glaube, wir haben es im Ziel gelernt, schneller vorne wegzulaufen, nicht zu reagieren, sondern zu agieren. Und jetzt sind wir mitten in diesen Feldern. Es gibt schon lange Gruppen, die KPIs im Ziel für die Taxonomie-Scorings und sowas alles zu entwickeln. Die sind auch schon fertig. Die sitzen im Moment sogar schon bei EU-Gremien auf dem Schoß, um das gegenzuprüfen. Warum? Weil eigentlich kommt es am Ende in Deutschland zwar auf die BaFin an, aber die BaFin ist wiederum von der EU abhängig. Das heißt, wir müssen viele Wege gehen, damit es richtig wird. Und da sind wir mittendrin und wir sind doch ziemlich weit vorne. Und deswegen wird KI eine Rolle spielen. Deswegen werden diese Übergangsthemen, die zu KI führen, sind schon ohne Ende von Bedeutung. Und da bin ich ganz sicher, dass in den Bereichen wir nicht falsch liegen und nicht im Trial-and-Error-Bereich sind, sondern dass wir in Bereichen sind, die absolut gebraucht werden.
Jetzt sagten Sie es mehrfach, der Verband ist groß, vielfältig, auch eine Menge Mittelstand im Verband. Wenn wir uns nochmal an die Sau der KI erinnern, die durchs Dorf getrieben wird, haben Sie den Eindruck, dass der Mittelstand noch die Fährten der Sau Digitalisierung liest oder hat man das auch schon begriffen im Mittelstand?
Das ist immer schwer zu sagen, weil man eigentlich es nur richtig erklären kann, wenn man selber drin ist in mittelständischen Unternehmen. Das bin ich selber nicht. Und in der Tendenz ist es auch im ZIA so, dass die Unternehmen eher größere Mittelständler sind, wenn sie drin sind in der Form, oder eben große Unternehmen sind. Das muss man sagen. Wir haben nicht die Horde und Masse der kleinen Mittelständler im ZIA organisiert. Vermutlich ist es so wie immer im Leben. Da wird es kluge Mittelständler geben, die großen Unternehmen weit voraus sind, weil sie ein Steckenpferd dran gefunden haben und weil die natürlich auch viel schneller reagieren können. Deutschland ist ja stolz auf seinen Mittelstand, weil da eben schnell Firmen bei sind, die viel schneller als große Apparate arbeiten können und dann Deutschland in innovativen, kreativen Bereichen schnell nach vorne bringen können. Aber natürlich ist die Masse dann hinterher, weil die nicht die Mittel haben, nicht die Möglichkeiten haben. Aber das ist auch nicht schlimm, dass Know-how bauen wir dann mit den Großen auf und sehen zu, dass man das Know-how auch weitergibt. Und also wahrscheinlich ist es so gemischt wie immer bei den Mittelständlern.
Gibt es denn aus Ihrer Zeit bei der ECE oder auch beim CIA ein Digitalisierungsprojekt, was Ihnen als besonders vorbildlich in Erinnerung geblieben ist, ganz konkret?
Ich habe immer nur große Herausforderungen gesehen. In der ECE war es natürlich, wenn man das fragt nach Bedeutung, Aufwand, eine Umstellung auf SAP, das war schon was, ja, vom Aufwand und von der Bedeutung her, das ist natürlich noch gut in Erinnerung, aber notwendig gewesen. Im ZIA, muss ich sagen, war nicht das, was bei raus, nicht das einzelne Instrument der Digitalisierung das Besondere, sondern die Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben, indem wir einen Digitalisierungsausschuss zum Beispiel gegründet haben und den auch noch interdisziplinär besetzt haben. Das ist schon lange her, dass wir so eine Art Partnerschaft mit SAP gegründet haben, gesagt haben, so, jetzt bringen wir mal nicht nur die Immobilienleute an den Tisch, sondern die Digitalisierungsleute selber auch, die sind in dem Ausschuss mit drin. Mhm. Und wir nennen das so eine Themenpartnerschaft, die wir da gegründet haben. Bewusst mit einem deutschen Unternehmen, weil wenn man schon ein Deutsches hier vor der Tür hat, hätte man auch mit einem Amerikanischen machen können. Aber so war es nun mal. Und ich glaube, da haben beide Seiten von profitiert. Das habe ich noch besonders positiv in Erinnerung, dass wir das gegründet haben, uns ausgetauscht haben. Hat auch sehr viel Augenmerk, glaube ich, gefunden. Nicht nur in der Immobilienbranche, sondern auch in der Digitalbranche, dass wir das getan haben.
Worauf, Herr Dr. Mattner, sind Sie nach einem erfüllten, vielfältigen und abwechslungsreichen Berufsleben und auch einer Verbandskarriere jetzt nach 30 Jahren im Job noch neugierig?
Ja, ich sag ja, also im beruflichen Bereich muss es was Neues sein. Also wo ich zwar Stärken einbringen kann, die müssten auch gefragt sein, sonst macht es ja für beide Seiten keinen Sinn. Aber ich, von der Materie her muss es neu sein. Und vielleicht sind es diese Welten, die wir gerade angesprochen haben, dass die Digitalisierungs- und Finanzwelt eine Rolle spielt, wo ich noch etwas weniger bislang Aufgaben übernommen habe. Solche Felder können es sein. Ich weiß noch gar nicht, wo sämtliche Reisen in Sachen ESG hingehen. Ich beobachte eine interessante Entwicklung. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, die wir jetzt haben, gibt es zwei Möglichkeiten, die gesetzlich vorgeschriebene Kompetenz sich in den Aufsichtsrat zu holen. In den Vorstand muss man und Geschäftsführung muss man sowieso machen. Die eine Möglichkeit ist, dass wenn es im Aufsichtsrat nicht vorhanden ist, was oft der Fall ist, holt man sich einfach schlicht jemanden da rein. Die andere Methode ist, dass man ein zweites Gremium bildet. Sowas hat die ECE zum Beispiel auch gemacht. Das passiert im Moment stärker auch, wo dann sämtlichst ESG-Spezialisten reingehen, gewissermaßen im zweiten Aufsichtsrat, wo dann aber auch sektoral diese Themen alle reinkommen. Da beschäftigt man sich nicht mit anderen Dingen, rein, sagen wir mal, finanzfiskalische Zahlen oder so, man beschäftigt sich schlicht mit ESG, was ein großes Thema ist, und besetzt sie dann auch extern idealerweise. Solche Felder gibt es und habe ich jetzt gerade auch eine Zusage gegeben, so ein Board zu führen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn sowas in meinem Leben noch häufiger vorkommt, um den Kompetenznachweis zu bringen. Aber es ist ja nicht nur ein Kompetenznachweis, weil ESG bringt Unternehmen, wenn man es richtig macht, ja nach vorne, auf allen Feldern. Weil wer den Klimaschutz nicht bewältigen kann, wer ihn nicht ernst nimmt und wer nicht umsetzen kann, der wird seine Projekte gar nicht mehr entwickeln können. Wer die soziale Dimension, wir haben viel über Diversität heute gesprochen, gibt aber noch viele andere Themen, die damit verbunden sind, nicht ernst nimmt. Corporate Social Responsibility war eben ja auch als Stichwort schon im Raum. Der kommt nicht vorwärts, und wer nicht compliant ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht viel drüber zu verlieren, der kommt nicht nach vorne. Und ob und was compliant ist, ist ja auch nicht so einfach immer auf den ersten Blick zu sehen. Ja? Gut, jetzt steht einiges im deutschen Corporate Governance Kodex, aber es gibt noch viel, viel mehr drumherum. Nicht zuletzt müssen große Firmen noch mehrere Menschen damit beschäftigen, in der internen Prüfung unangenehme Dinge fürs Unternehmen fernzuhalten. Und wir brauchen nicht weit gucken. Viele solcher Fehlverhalten oder Probleme haben ja zum Untergang ganzer Konzerne geführt. Daran sieht man die Bedeutung solcher Themen. Da kann man auch so gut sein und tolle Produkte erfinden, machen und tun, wenn man nicht compliant ist, vielleicht noch nicht mal selbst verschuldet oder in schlechte Sphären da kommt, kann ein ganzes Geschäftsmodell kaputt gehen. Und deswegen, glaube ich, haben solche Themen doch eine besondere Bedeutung.
Sie sind also...
Mir wird nicht langweilig werden. Ich merke schon, dass dadurch, dass ich nicht mehr im Ziertagesgeschäft bin, ein paar von diesen ganz Ad-hoc-Geschichten weggefallen sind. Das macht das Planen mir etwas leichter. Das ist auch jetzt mal angenehm nach so vielen Berufsjahren, die ich habe, dass nicht jeden Tag eine Pressemeldung zur Freigabe auf meinem Tisch liegt oder was auch immer. Das ist gut und das gibt eine Chance, auch das Wochenende etwas anders zu planen, um von 7 runterzukommen, etwas besser ist zu organisieren. Das bedeutet nicht, dass ich am Wochenende nichts zu tun haben werde. Das geht gar nicht bei mir. Aber vielleicht spielen dann die Familienthemen doch etwas lokalisierter eine Rolle, dass man das doch solche Dinge, die man da macht, stärker das Wochenende verlagern kann, um sich mit den restlichen Familienmitgliedern besser synchronisieren zu können. Oder man geht ins Theater oder zu einem Konzert oder was auch immer. Ja, und das macht das Leben dann ein bisschen leichter. Aber die Herausforderungen müssen bleiben, weil ich auch der Überzeugung bin, wer nicht einen Sinkflug zumindest mal eingeht, sondern sofort alles abbricht, der verrostet. Und das wird Ihnen Mediziner auch schnell erklären können, warum das nicht gut ist und wie schnell das zum Abbau gehört. Ich habe letztens einen schönen Artikel in der Bild-Zeitung, glaube ich, war es, gelesen. Und da wird gesagt, dass Leute, die in einem Mehrgenerationenhaus wohnen, das tue ich, haben wir auch so aufgebaut, später erst Demenz bekommen, mehr Herausforderungen haben und länger fit bleiben. Und das gilt für mich im beruflichen Leben so, das will ich so machen. Und um ganz auf Nummer sicher zu gehen, habe ich beide oder alle Seiten ja so organisiert. Deswegen wohne ich auch in einem Mehrgenerationenhaus und alle Freizeit, die noch da ist, widme ich meinen Enkeln oder meinen Kindern oder die mir und umgedreht. Wir machen Dinge zusammen und insofern bleibt immer, das Rad bleibt nie stehen, es dreht sich und es kreiert neue Dinge und es bleibt eine Herausforderung und mir wird nie langweilig werden.